So, also hier ist noch eine Falte drin. Und hier muss ich auch noch ein bisschen. Ist halt so, ne? Wenn man so ein rosanes Trikot bügeln muss noch, dann vom Podcast. Und abgesehen davon ist es jetzt so, dass Thomas Wagner ja auch noch, Thomas Wagner auch noch was verkünden will. Also ob er jetzt in diesem Podcast bleibt oder nicht, das ist ja die alles entscheidende Frage des
Boah.
Wochenendes eigentlich gewesen. Bleibt er nun, bleibt er nicht? Ich meine.
Christian Kleiß, aus Herzogenaurach. Also Herr Streich im lila Trikot, ob er weitermacht oder nicht, Wahnsinn.
Wahnsinn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bis zur Verkündung haben wir noch ein bisschen, warte mal, hier ist noch ein Knick drin. Bis zur Verkündung haben wir noch einen Jingle Zeit.
Eier, wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiß
und Thomas Wagner.
So, ich bin fertig mit dem Bügeln, also mit dem Trikot bügeln. Und du so? Hast du deine Entscheidung getroffen jetzt eigentlich? Sag mal, ob du bleibst oder also hier im Podcast bleibst, ob du bei Sky bleibst, ob du bei RTL bleibst, ob du, also es gibt ja so viele Entscheidungen.
Also, ich glaube, wenn der Podcast gleich rauskommt heute Mittag, dann könnte es natürlich schon sein, dass wir aus Freiburg irgendwas gehört haben.
Ja.
Also,
Schwarzer Rauch. Irgendwie Schwarzer
es soll
Rauch.
ja heute eine Entscheidung geben und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass der Christian aufhört.
Ja, ich auch.
Also, wie hat es gestern eine Kollegin vom Kicker beschrieben, es verdichten sich so ein bisschen die Anzeichen. Wenn man ihn auch so in den letzten Wochen und Monaten gesehen hat, ich finde, er wirkt schon, das hat er mir mal vor 8 Jahren von einem Pokalspiel damals in Trier erzählt, dass er den Akku aufgeladen hat und er war Fahrradfahren in Frankreich und sowas. Und da haben wir uns echt mal eine halbe Stunde so über Gott und die Welt unterhalten. Und damals hat er schon gesagt, oh, das wird schon schwer, den Akku immer wieder aufzuladen. Jetzt sind wir 8 oder 10 Jahre später. Er hat Freiburg in der Bundesliga so stabil gehalten, dass die immer ein Aspirant für die Europapokalplätze sind. Er war jetzt zweimal im Achtelfinale, jetzt war zwar diese bittere Pleite bei West Ham, aber ich glaube, er sieht jetzt auch irgendwie fast zu den Horizont, was soll jetzt noch kommen, ne? Was soll jetzt noch mehr kommen? Schade, dass wir das Pokalfinale vor 2 Jahren nicht gewonnen haben, aber ja, ich befürchte, also wenn er sagt, er macht weiter, dann würde er aber, glaube ich, auch sagen, das ist nächstes Jahr definitiv mein letztes Jahr.
Und es
Also
ist jetzt schon obsolet, denn jetzt gerade kommt, während wir sprechen, das ist ja Wahnsinn,
Wahnsinn.
kommt nach 12 Jahren als Freiburg-Trainer, Streich macht Schluss.
Streich macht Schluss.
Ja.
Boah, Wahnsinn. Da ist es. Wo hast du denn das jetzt schon wieder her?
Ich habe lange überlegt und viele Gespräche geführt, aber ich glaube, nach 29 Jahren ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Raum zu geben für neue Energien, neue Leute und neue Möglichkeiten. Es war mir schon in der Vergangenheit sehr wichtig, dass ich den Zeitpunkt nicht verpasse, zu dem ich glaube, dass es richtig ist, zu gehen. Boah. Boah.
Boah.
Boah. Also, Freunde, also es ist schon so, da muss man, ja, sicherlich, das ist, also krass, also wirklich krass. Wir reden gerade drüber und zack, kommt die Eilmeldung. So viel dazu.
Boah. Also,
Bin ich ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin jetzt ein bisschen traurig. Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier diesen Podcast da zu Ende bringen soll, aber na gut, du wirst mich da rauslotsen.
er hat 481 Mal hat er als Freiburg-Coach an der Linie gestanden und er hat mal vor ganz langer Zeit gesagt, er fühlt sich da so wohl, da kommt er her, also ist ja, glaube ich, aus Südbaden, aus der Nähe von Lörrach. Er hat gesagt, er möchte, dass er irgendwann sagen kann, danke, dass ich hier arbeiten durfte und dass die anderen dann zu ihm sagen, danke, dass du für uns gearbeitet hast, dass man auch danach in Freiburg zu jedem guten Tag sagen kann und freundlich angeguckt wird. Und das ist natürlich, ja, gefühlt ist das ja das größte Problem, was viele haben, im richtigen Moment aufzuhören. Ich muss sagen, verneige mich vor der Entscheidung und verneige mich vor einer ganz, ganz großen Trainerkarriere, die es so wahrscheinlich auch nie mehr geben wird. Das ist schon ein Einschnitt, das kann man schon sagen. Macht einen jetzt so ein bisschen im ersten Moment, puh, muss man echt mal durchatmen. Wird auf jeden Fall was fehlen, natürlich in der Bundesliga. Ein ganz großes Stück.
Aber wenn ich einmal zitieren darf, ist es natürlich auch Wahnsinn, dass der trifft ja auch immer den richtigen Ton. Er sagte, ich hatte hunderte von außergewöhnlichen Erlebnissen in meiner Zeit beim Sportclub. Dieser Verein ist mein Leben und ich bin dankbar für die große Zuneigung und Unterstützung, die ich erfahren habe. Ich freue mich auf die Zukunft für diesen Verein und ich weiß, dass sehr gute Entscheidungen getroffen werden, dass es hier so weitergeht, wie es in den letzten Jahren und Jahrzehnten weiterging. Immer vorwärts und den Kopf oben, auch wenn es mal schwer war. Also, ist schon, puh, hartes Brett, das. Meine, Lass uns doch mal überlegen, was ist denn eigentlich, wenn der jetzt Luft geholt hat? Also das ist ja was, was wir uns wahrscheinlich auch vor diesem Podcast schon überlegt haben. Aber was kommt denn dann für Christian Streich noch? Ich meine, er ist 58, bestes Traineralter. Also der kann ja schon nochmal einen großen Club übernehmen, keine Frage.
Ja, er hat ja auch immer gesagt, wenn er aufhört, kann es sein, dass er mal 1, 2, 3 Jahre Pause macht und dann nochmal was übernimmt. Aber mit dem großen Club, das ist halt die Frage. Also Christian Streich ist ja schon ein sehr spezieller Typ auch. Und in Freiburg ist ja eigentlich alles auf ihn zugeschnitten. Es ist das Vertrauensverhältnis zu Seier und Hartenbach. Es ist immer Kontinuität, auch im Amt des Präsidenten. Also Christian Streich in einer Medienstadt wie Köln, wie Hamburg, wie Berlin oder an unruhigen Standorten wie Gelsenkirchen oder Dortmund oder was auch immer, fällt mir persönlich relativ schwer, mir das vorzustellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke, dass er als Trainer und auch als Pädagoge oder als Menschenfänger natürlich eigentlich auch andere Mannschaften übernehmen kann. Ich denke auch, dass er sich das vielleicht auch irgendwann gerne auch mal beweisen würde oder bewiesen hätte. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so übertragbar ist auf andere Vereine, auch aufs Ausland. Er kommt ja schon auch über das Sprachliche, er passt so nach Freiburg. Wenn, könnte ich mir eher was wie Nationaltrainer vorstellen.
Ja, kein schlechter Move. Allerdings könnte ich ihn mir auch nicht so schlecht als Sportdirektor oder Sportvorstand in Southampton, in Liverpool, in Barcelona, in, keine Ahnung, der kann ja alles, also rein pädagogisch. Könnte ich mir auch vorstellen. Es muss ja nicht unbedingt immer die Trainerposition sein.
Ja, kann auch sein. Wobei, da hat ja sein Vorgänger, Volker Finke, der hat ja als Sportdirektor hier beim FC, du hast es ja damals erlebt, nicht reüssiert. Mhm. Er hat zum Beispiel Zollbacken geholt, dessen Taktik gar nicht hierhin gepasst hat. Er hat nachher Frank Schäfer, der erfolgreich gearbeitet hat, total enteiert. Ich glaube, dass Streich ein anderer Typ ist als Volker Finke. Der Volker Finke hat doch, glaube ich, noch ein größeres Ego als Christian Streich. Aber zu arbeiten unter jemandem, der dir dann immer als Übervater oder als Übertrainer auch davor ist, das weiß ich nicht. Also ich glaube, dass Christian Streich ja sehr interessiert ist an Menschen, an Ländern und sowas. Das könnte ich mir vorstellen, irgendeine Nationalmannschaft zu übernehmen. Nicht die deutsche unbedingt, sondern irgendeine, die auch so ein bisschen für ihn nochmal ein bisschen das Fernweh vielleicht auch nochmal befriedet. Das kann ich mir vorstellen. Aber du musst jetzt auch mal überlegen, wie geht das für Freiburg weiter? Das ist ja in diese Fußstapfen zu treten, das ist ja eigentlich Wahnsinn. Also du kannst hier eigentlich als Trainer da fast nur verlieren. Oder du schaffst es auf irgendeine Art und Weise, eine Kontinuität beizubehalten. Und da würde mir jetzt zum Beispiel Urs Fischer einfallen, als Trainertyp, der aber natürlich mit Union, das hat Christian Streich auch immer wieder betont, einen ganz anderen Fußball hat spielen lassen, als man das in Freiburg gemacht hat.
Ja, wobei, also ich glaube, das ist, glaube ich, dann jetzt wirklich Folklore mehr. Das wirst du hoffentlich als SC Freiburg auch niemals versuchen, dass du eine Kultfigur durch eine Kultfigur ersetzt, sondern da braucht es dann vielleicht jetzt einfach wirklich entweder einen jungen Trainer oder du sagst halt, hör mal Julian, nach der EM ist eh Schluss, du hast jetzt eh auch Emre Can rausgeschmissen und Hummels und Adeyemi und kommen wir ja später noch dazu, das wirst du sowieso nicht richtig hinkriegen, also komm zu uns, komm hierher, hier ist es gut, hier ist nicht so viel Presse, hier ist das Leben schön an der Dreisam.
Sowas ja, aber Julian Nagelsmann hat, glaube ich, dann bei allem Respekt, ich habe ganz große Hochachtung vor dem SC Freiburg, aber ich glaube, er sieht sich doch dann ein Regal höher, als Trainer in Freiburg zu werden.
Naja, das ist natürlich eine interessante Sache, ein Regal höher als das Amt von Christian Streich zu übernehmen. Da muss man schon sehr viel Eier haben, brauchen wir natürlich, aber du bist ja völlig richtig. Also wer kommt nach Christian Streich? Das ist entweder ein ganz junges Greenhorn, das auch die nächsten 18 Jahre beim SC Freiburg bleibt. Oder aber du holst dir...
Ich hätte mir zum Beispiel Fabian Hürzeler da auch vorstellen können. Ja. Und es halten sich ja immer noch Gerüchte, dass zwar der Vertrag verlängert wurde, aber dass bei entsprechenden Angeboten, es gibt wiederum andere Insider, die sagen, das ist völliger Kokolores. Ich glaube, er würde sich auch sehr unglaubwürdig machen, erst zu unterschreiben und dann zu sagen, ah nee, jetzt gehe ich doch dahin. Aber so vom Typ her, ein junger Mann, der aber schon seinem Club eine klar erkennbare Identität gegeben hat, dahin zu setzen, wäre sicher ein interessantes Szenario gewesen.
Aber Andreas Bornemann hat das ja wirklich im Interview auch gesagt, wir haben es in der letzten Folge schon auch gesagt, dass er das nicht ausschließen kann, dass man nichts ausschließen kann. Und wenn das erst mal unterschrieben ist und was ist dann im Sommer, also da ist in diesem Geschäft irgendwie alles drin, aber das wäre natürlich auch Wahnsinn, wenn du als Trainer, als Co-Trainer von Timo Schulz, dann Head Coach und dann zum SC Freiburg, naja, also das ist jetzt alles sehr weit hergeholt, glaube ich, immer noch und jetzt muss erstmal der SC Freiburg gucken, dass sie, oder ich kann mir gut vorstellen, dass Christian Streich jetzt alles daran ersetzen wird, bis Sommer wenigstens noch internationalen Platz zu ergattern, um da dann auch richtig gut rauszukommen.
Absolut. Also ich meine, da kann ja sogar eventuell mit ein bisschen Glück sogar Platz 8 reichen. Mhm. Um Platz 7 sind sie auf jeden Fall noch voll im Rennen. Wobei, da habe ich jetzt fast, dass ich das mal sagen würde, habe ich jetzt fast den FC Augsburg, habe ich da fast in der Favoritenrolle. Also ich denke, Frankfurt ist auf der 6 geparkt und dann hast du Augsburg, Hoffenheim, Freiburg. Ich denke, das sind die drei Aspiranten für den sicheren Platz 7 oder eventuell sogar noch den 8. Platz, um dann in die Conference League noch einzuziehen.
Puh, wie kommen wir jetzt von so einer Nummer rüber in das normale Fußballgeschäft?
Wie kommen wir rüber? Ich wollte erst gern von dir noch wissen, wie du das Trikot findest, das Auswärtstrikot unserer Nationalmannschaft.
Sexy, also muss ganz ehrlich sagen, ich kann ja alles tragen, im Gegensatz.
Ja klar, ne? Du als Fashion-Ikone hier.
Will aber auch mal für dieses ganze ungebildete Pack da draußen. Muss ich einfach mal sagen, dass die ursprüngliche Farbe rosa, ja, war einst übrigens mal die Farbe für Jungs. Nur mal so, ja. Okay. Mädels trugen himmelblau. Und zwar bis in die 40er Jahre rein.
Ja.
Dann kommt noch dazu, wenn wir jetzt mal irgendwie über den Fußball sprechen wollen. 1897 spielten die Herren des damals sehr, sehr neu gegründeten Fußballvereins Juventus Turin in rosafarbenen Trikots. Also wir können jetzt, also es gab sogar ein Frauenmagazin, ein führendes, hat 1918 geschrieben, die allgemein akzeptierte Regel ist rosa für Jungen und blau für Mädchen. Der Grund dafür ist nämlich, dass rosa als eine entschlossenere und kräftigere Farbe besser zu Jungs passt, während blau, weil es delikater und anmutiger ist, bei Mädchen hübscher aussieht. So, bitteschön. Also, einfach mal klarkommen und einfach mal vielleicht kurz nachdenken für alle die sagen, ja, also richtige Kerle, die Eier haben, die tragen kein Rosa. Das war mal anders, liebe Freunde. Wenn du mich jetzt fragst, ich find's ganz schlimm, dieses Trikot.
Das ist ja überragend.
Ich find's wirklich das räudigste, schlimmste Trikot aller Zeiten. Geschmacklich finde ich es einfach völlig daneben und mir tut Julian Nagelsmann sehr, sehr leid, dass er dann in der DFB-Pressekonferenz am Ende gefragt wurde, wer es denn findet und er hat dann irgendwie so wirklich schmerzverzerrt sagen müssen, ich finde es gut. Ja klar, was soll er sagen? Dämliche Frage. Also, Wahnsinn, was ich aber viel schlimmer finde und dann bist du auch gleich dran, ich freue mich hart auf deinen Monolog gleich, nachdem ich meinen beendet habe. Ich finde diese ganze Diskussion drumherum, finde ich ganz schlimm. Also ich finde diese ganze Diskussion um Diversity, bla 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 bla, ist für mich einfach nur nervtötend. Ich finde, also Sport und Fußball war immer politisch, alles klar verstanden. Ich finde auch ganz wichtig, alles was mit Diversität zu tun hat, weiter nach vorne zu treiben. Ich finde es aber auch, liebe Kollegen von Jung von Matt, die sich diesen Quatsch ausgedacht haben, auch diesen Fernsehspot ausgedacht haben, ich finde es ehrlicherweise, wenn man sich davon den Karren spannen lässt, auch als Nationalmannschaft, hat man es nicht verstanden. Farbe zu bekennen im wahrsten Sinne des Wortes, hahaha, kleiner Radiogag, von mir aus auch noch, aber ich finde, es als Instrument zu benutzen, finde ich leider, leider komplett beschissen und da hört es dann bei mir auf, ich möchte einfach eine EM sehen in einem coolen Trikot und da ist für mich einfach Deutschland schwarz-weiß, so ist es nun mal und alles andere brauche ich nicht. Wie ist es bei dir?
Ja, also ich finde sensationell, wie du das hier alles aufgedröselt hast. Ich bin eigentlich in allen Punkten bei dir. Ich gebe zwei, drei Sachen noch zu bedenken. Unser Nationaltrikot ist eigentlich schwarz und weiß. Ne? Genau. Das hat auch was mit den Farben zu tun, die praktisch für unsere Nation stehen. Das sind auch Traditionsfarben. Dann gab es früher immer das grüne Ausweichtrikot. Grün, weil das Logo des DFBs grün war. Das waren die beiden Trikots. Ich finde es persönlich potthässlich, dieses Trikot. Ich weiß auch jetzt ganz ehrlich gesagt nicht, also wir sagen, wir wollen als Nationalmannschaft auch was erreichen. Ich finde, du lenkst irgendwie den Blick auch auf etwas drauf, wo ich sage, boah, also was hat das jetzt noch? Das ist genau, was du gerade gemeint hast. Muss man jetzt sogar mit einem Trikot der Nationalmannschaft nochmal betonen, wie divers und wie vielfältig wir sind? Es geht doch im ersten Moment mal darum, dass unsere Nationalmannschaft Fußball spielt. Und ich finde auch übrigens, das Schwarz-Weiß-Trikot gefällt mir vom Style gar nicht so gut. Wir hatten so tolle Trikots in der Vergangenheit.
Total.
Ich meine, unabhängig mal davon, dass sich viele unserer Nachbarn echt ein bisschen amüsieren über unser Trikot, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, die Diskussion, die sich darum entspinnt. Also ich finde, ich kann mit Fug und Recht sagen, dass ich dieses Trikot potthässlich finde und dass ich es auch nicht verstehe. Dass dann man direkt automatisch von vielen, die so sagen, oh, wir müssen doch so vielfältig und woke sein und ach, du findest das nicht gut, oh, in welche Ecke gehörst du denn jetzt? Das kotzt mich wirklich an. Ich möchte einfach sagen können, dass ich das Trikot scheiße finde, ohne dass ich jetzt dann direkt in irgendeine Ecke abgestempelt werde. Und das nervt mich total, dass manche Leute, ich lese das auf den sozialen Medien, dann schreibt irgendeiner, boah, was ist denn das für ein hässliches Trikot? Oder man hat die Bilder gesehen, wenn sie da mit einem Plüschtattoo aus dem Bus aussteigen oder sowas. Und dann steht es direkt drunter, ach, du hast es aber noch nicht verstanden, wir sind doch so eine aufgeklärte Gesellschaft und du hängst in deiner alten Ecke fest. Also ich sage, nicht jeder, der auf ein schwarz-weißes Trikot steht, hängt in irgendeiner alten konservativen Ecke fest. Das muss man auch mal ganz klar sagen.
Danke, dass du es sagst. Und ich finde es einfach total albern. Also ich meine, wenn du in einer Stadt wie Köln lebst zum Beispiel oder wenn du einfach einigermaßen modern durch die Welt läufst, dann kannst du um das Thema Diversität überhaupt nicht rumrum. Und ich finde es auch richtig und wichtig. Und ich finde es auch so, und das ist auch total unbestritten, dass dieses Thema noch viel, viel, viel zu klein gehalten wird. Und dass es einfach auch noch viel zu viele alte weiße Männer und Frauen gibt, die sagen, Homosexualität gibt's ja eigentlich gar nicht. Sowas gibt's ja tatsächlich immer noch. Aber
ist ja auch peinlich.
Es ist super peinlich. Ja, super, super, super peinlich. Aber was ich auch peinlich finde, ist, dass so eine Nationalmannschaft, die jetzt einfach mal liefern müsste, um es mal auf den Punkt zu bringen, wenn wir wieder vom Fußball sprechen, und zwar ist da die Erwartungshaltung und völlig zu Recht in Deutschland relativ hoch, in einem rosa schlimmen, keine Ahnung, wo du auch zu Recht sagst, da gibt es Nationen, die nehmen das überhaupt nicht mehr ernst. das kann ja auch niemand mehr ernst nehmen. Also tut mir furchtbar leid. Wie will dann einen Harry Kane, der dann irgendwann gegen uns spielt, wenn sein Kumpel von mir aus, was denn,
Joshua Kimmich auf ihn zuläuft. Ich stell mir gerade vor, wenn wir gegen eine Mannschaft wie Kroatien oder so spielen und die sehen uns in so einem Trikot da rumlaufen.
Stell dir bitte mal hier Kollegen Jan-Niklas Beste mit dem Bart im rosa Tütü vor. Entschuldigung, hallo, das funktioniert einfach nicht. Aber gut, naja, also da müssen sie jetzt alle mit klarkommen. Ob Robert Andrich mit Millionen Tattoos und rosa, tut mir furchtbar leid. Also, naja.
Lass uns jetzt haben doch wir mal genug über den drüber geredet. Aber ich glaube, es wäre auch schön, wenn die immer auch alle so viel Vielfalt predigen, dass die vielleicht ihren eigenen Reihen auch mal schauen, ob es dann immer so gut ist, immer nur zu denen zu halten, die selber dann aber sehr eindimensional argumentieren. Das wäre vielleicht manchmal auch mal ganz gut.
Oder noch andere, besser, ne? die immer sagen, irgendwie Diversität und hoch und auch Nationalmannschaft und DFB, gebt doch einfach den Frauen mal dieselbe Kohle, also der Frauennationalmannschaft, dieselbe Kohle wie der Männernationalmannschaft. Dann hättet ihr schon ganz schön viel für Diversität getan und müsstet die Herren nicht in peinliche rosa Trikots stopfen. Einfach nur mal drüber nachdenken.
Lass uns mal über den Kader sprechen. Was sagst du zum Kader?
Ja.
Oder ich fange mal an gerne. Ja. Dann kannst du ja noch was sagen. Kevin Trapp hat mich ein bisschen überrascht, dass er raus ist.
Finde ich unsäglich. Scheiß Entscheidung.
Na, ich finde, er spielt aber auch nicht seine beste Saison.
Ja, aber das Oliver Baumann, oder? Der bestimmt.
Ja. Ich finde, dass Leno zum Beispiel auf gutem Niveau spielt und Baumann ist sehr konstant. Ich weiß, dass du natürlich eine Schwäche für Trapp hast, weil er natürlich der bestaussehendste Nationalspieler ist.
Der in Rosa, das hätte wiederum sehr gut ausgesehen. Ja.
Ich finde schon krass, dass er beim letzten Mal die Nummer 1 war, praktisch, bei den beiden Niederlagen und jetzt ganz raus ist. Ja. Aber es geht ja da eh nur um die Position der Nummer 3. Dann in der Abwehr. Ich glaube übrigens, dass Toni Kroos auch ein Stück weit zurückgenommen wurde von Nagelsmann, damit er Rüdiger ein bisschen führt. Weil Rüdiger bringt in der Nationalmannschaft ja nie die Leistung, die er bei Real Madrid führt. Er will irgendwie mit allen reden, er hat so eine komische Art zu kommunizieren. Erinnere dich bei der WM, bei der letzten, als er da den Japaner lächerlich machen will als Hürdenläufer. Ich glaube, der Kroos kriegt ihm ein paar Flausen aus dem Kopf raus. Das ist dann vielleicht ein ganz guter Schachzug. Den würde ich an der Seite von Tah sehen. Und wenn du siehst, welche Dortmunder alle nicht dabei sind, außer Füllkrug, das ist ein ganz klares Zeichen. Ich bin ja eigentlich immer austrainiert ein Fan von Süle. Aber klar, der hat sich jetzt auch einiges in der Vergangenheit erlaubt. Goretzka nicht mitzunehmen, finde ich konsequent. Nur weil du 4 Scorerpunkte gegen Mainz machst und vorher schlecht gespielt hast. Und es ist ja auch kaum noch Platz im Mittelfeld. Das ist auch ganz klar. Wenn du Kroos mit Gündogan spielen lässt, dann brauchst du einen Mann wie Pascal Kroos oder Andrich auf der 6, dann ist eigentlich kaum noch Platz für Goretzka. Und die Frage, die er auch gestellt hat, können diese Spieler alle sich auch mit einer Ersatzspielerrolle anfreunden? Und Beste finde ich noch eine interessante Personalie, weil er halt wirklich wahnsinnig wichtig ist bei Standards. Die Frage ist nur, er muss ja dann noch spielen, um die Standards auszuüben. Holst du den dann 20 Minuten vor Schluss rein, um zu sagen, der bringt nochmal mit Freistößen Gefahr zum Beispiel rein? Oder lässt du ihn sogar von Anfang an spielen? Das fände ich dann fast ein bisschen verwegen. Aber ich habe ja ganz klar gesagt, die Körpersprache von Sané geht mir auf den Krips. Könntest du auch mal einen anderen ausprobieren. Aber Best jetzt Stammspieler, das finde ich dann schon ein bisschen viel. Das sind die ersten Gedanken, die ich dazu habe.
Okay. Ja,
okay.
Ja, also ich will sie jetzt wirklich nicht wieder reinbringen, irgendwie künstlich, aber ich hätte mir Jeff Chapeau wirklich ganz gut vorstellen können, auch in der Abwehr eine Nominierung hätte er verdient. Ich glaube, das ist einer der Spieler in der Abwehr, die in der Bundesliga die Konstanz, eine wirklich konstante Leistung und gute Leistung abliefern. Ich finde aber auch, all die konsequenten Entscheidungen, die Julian Nagelsmann getroffen hat, können wir auch später noch zum Mittelfeld und Angriff kommen, aber das ist alles in Ordnung. Er hat, glaube ich, augenscheinlich auch wirklich ein Händchen für die besten Spieler aktuell gehabt. Es geht mir ein bisschen zu schnell bei einigen. Da ist man ja dann immer wieder sehr, sehr schnell dabei, wenn jemand mal 3, 4, 5, 6, 10 Spiele von mir aus auch gut gemacht hat. Ich spiele natürlich logischerweise auf Pavlovic an, von den Bayern. Da weiß ich nicht, ist das wirklich eine kluge Geschichte. Ich habe auch noch nicht so richtig mitgekriegt, was sollte das eigentlich, die ganze Posse so ein bisschen auch um Finkgräfe. Also es gibt so ein paar offene Fragen für mich, wenn man die Mannschaft umbaut, wenn man auch überraschend junge Spieler mit reinschmeißt, dafür Altgediente zu Hause lässt, ist für mich die ganz finale Konsequenz auch nicht so richtig da. Aber da wirst du uns bestimmt gleich rein.
Ja, ich meine, bei Pavlovic bin ich bei dir. Also ich finde, der hat ein paar sehr ordentliche Spiele gemacht. Das ist ein Riesentalent, ja. Da gibt's gar keine Frage. Ihm wurde allerdings auch zum Beispiel beim Spiel in Leverkusen wurden ihm auch ein paar Grenzen aufgezeigt. Ich glaube, es geht ganz einfach darum, dass man will, dass er sich festspielt, weil es gibt ja die Frage Serbien oder Deutschland. Jetzt hat man ihn nominiert, hat ihn praktisch damit, das ist natürlich eine große Ehre für den DFB nominiert zu werden und damit, wenn er dann irgendein Wettbewerbsspiel macht oder auch bei der Euro, ist er ja festgespielt. Ich kann mir vorstellen, dass die Serben davon nicht begeistert sind. Ich denke, ansonsten wäre es zu früh. Also ist das eine spezielle Sache. Bei Bayer zum Beispiel von Hoffenheim, da sage ich, der ist ein sehr interessanter Mann, der hat was und der hat das auch diese Saison unter Beweis gestellt. Finde, das kann man schon mal ausprobieren. Grundsätzlich bin ich bei dir. Vieles geht sehr, sehr schnell. Wenn du siehst, dass früher ein Spieler wie Thomas von Hesen, der hat in 300 Bundesligaspielen 100 Tore geschossen, der hat nicht einmal Nationalmannschaft gespielt. Das ist schon Wahnsinn. Aber ich denke, dass er zum Beispiel viele Stuttgarter nominiert hat, weil die einfach einen Lauf haben. Das kann auch wichtig sein, gute Stimmung rein zu transportieren. Aber klar ist, für die jetzt nicht dabei sind, es ist die letzte Testphase. Die Leute haben, glaube ich, keine guten Chancen mehr.
Oder aber ist es so, Thomas, das ist ja vielleicht einfach auch eine interessante Theorie, ist es so, dass so ein Trainer wie Julian Nagelsmann ganz anders entscheidet, dass er sagt, ich brauche gar keine Mannschaft, die auf Strecke lange konstant zusammenspielt, sondern ich nehme mir einfach immer die Besten, die gerade am besten spielen. Das heißt also, ich brauche nicht unbedingt eine Mannschaft, die wie in den 90er Jahren kaum verändert wird, sondern ich verändere sie andauernd. Ich habe sowieso nicht so wahnsinnig viel Zeit, dass sie aufeinander eingespielt sind. Also kann ich doch auch die nehmen, die oben in der Tabelle ganz oben mitspielen oder die einfach eine herausragende Leistung bringen, zumindest für den Moment, oder wenn es auch nur 7 oder 8 Spiele sind und wenn es dann nicht mehr funktioniert, sind die nächsten dran.
Bin ich vollkommen bei dir. Er wird auch danach kein Nationaltrainer mehr sein. Deshalb braucht er auch keine Rücksicht zu nehmen. Er versucht ganz einfach, dieses Turnier irgendwie einigermaßen zu einem Erfolg zu machen. Halbfinale wäre ein Erfolg. Er nimmt die mit, die im Flow sind. Und das kann ich auch total verstehen. Also da kann ich die Nominierungskriterien von Julian Nagelsmann absolut nachvollziehen.
Und du legst dich fest, er ist nach der EM kein Trainer mehr.
Ja, aber auf jeden Fall nicht mehr DFB-Trainer. Da lege ich mich fest, ja.
krass. Boah. Was ist das von heute schon wieder für eine krasse Folge, ey? Das war ja letztes Mal schon, es fühlt sich wie gestern an, letzten Montag.
Ja, genau. Aber ich glaube, er hat das ja auch durchklingen lassen. Er ist jemand fürs Tagesgeschäft. Ich glaube nicht, dass er jetzt seine Zukunft jetzt schon als Nationaltrainer sieht. Er wartet auf ein Angebot, also würde ich mich festlegen, egal wie es ausgeht, dass er nach der EM als Bundestrainer aufhört.
Dann können wir ja in die Bundesliga mal reingucken, oder? Spieltag kommen vielleicht.
Ich finde, oben ist es relativ überschaubar. Leverkusen gewinnt. Das war ja auch diese Woche Wahnsinn gegen Karabakh. Es sind jetzt nur 8 Spiele, sie haben 10 Punkte vor, können 3 Spiele verlieren und sind dann immer noch vor. Also wie schon gesagt, wir gratulieren Bayer Leverkusen zur deutschen Meisterschaft. Die Bayern werden Zweiter. Stuttgart fliegt durch die Liga. Es gibt einen Zweikampf zwischen Dortmund und Leipzig um Platz 4. Vielleicht reicht ja Platz 5. Frankfurt wird als 6. geparkt. Das Restliche haben wir schon gesagt. Es würde mich jetzt einfach mal der Blick nach ganz unten direkt interessieren. Wie groß sind deine Ängste ums Weiße angesichts des Sieges von Mainz 05?
Groß. Also wirklich groß, weil Christian Keller hat sich ja nach längerer Zeit dann doch mal wieder auch zum Spiel geäußert und er hat völlig recht. Wenn du so auseinanderbrichst, wenn du es so spielst, wie es der FC dann gespielt hat, und wenn du nicht nach hinten absicherst, sondern versuchst allen Ernstes gegen eine Mannschaft wie Leipzig spielerisch vorzugehen, dann hast du es nicht verstanden. Es ist nicht das erste Mal, dass der FC auseinanderbricht. Nach einer gewissen Zeit von mir aus auch nach einer ersten Halbzeit, die gut war. Und das ist das, was mich besorgt und das ist auch das, was, glaube ich, jetzt auch im Trainingslager bestimmt aufgearbeitet werden wird. Muss auch, weil Mainz hat zur alten Stärke zurückgefunden, zumindest im letzten Spiel. Und das bedeutet erstmal nichts Gutes. Also wenn du nicht jetzt sofort in die Gänge kommst und mindestens 4 der verbleibenden 8 Spiele gewinnst, bist du weg. Dann ist das so. Und 4 Spiele gewinnen von 8, also 50%. Ich weiß jetzt nicht in der Statistik, wer das geschafft hat, hinten raus, also bei Mannschaften, die hinten drin standen, wie die Statistik da aussieht, aber dabei wird es mir schon Angst und Bagger.
Na gut, Mainz hat ja auch noch ein Restprogramm, was auch nicht unbedingt, also ich glaube, das ähnelt sich sogar. Ich denke, es wird natürlich auch eine Entscheidung fallen in den Spielen untereinander. Ich glaube auch, dass der VfL Bochum, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, nochmal aufpassen muss, dass nach unten nichts passiert. Wir kommen gleich noch auch zu Wolfsburg und Ralf Hasenhüttl. Ja. Ob das jetzt 4 Siege sein müssen, weiß ich nicht. Du musst zum Beispiel vor allen Dingen, glaube ich, gegen Mainz gewinnen. Das wäre wichtig oder zumindest nicht verlieren. Fakt ist, ich habe nach dem Spiel gegen Leipzig von vielen gehört, wenn wir jetzt nochmal einen Konter gesetzt hätten oder so. Also Quatsch. Da war schon sehr viel hätten. Das Spiel kann auch 8-1 ausgehen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja. Und dass die Mannschaft sich dann auch das Torverhältnis kaputt schießen lässt, das war bitter, weil das ist ihnen ja bisher noch nicht passiert. Es war ja eine Frage der Zeit. Wir haben ja immer gesagt, Mainz wird irgendwann nochmal wieder ein Spiel gewinnen. Der FC ist jetzt im Trainingslager nochmal, spielt das nächste Spiel in 2 Wochen in Augsburg, die richtig gut drauf sind. Dann hast du zu Hause Bochum und dann spielst du bei den Bayern. Ja, also du musst gefühlt die Spiele gegen Darmstadt und Bochum zu Hause musst du gewinnen, darfst in Mainz nicht verlieren. Und dann hinten raus noch Freiburg und Union. Aber die Situation ist jetzt so schwer, trotz leichten Aufwärtstrends, wie man es erwarten konnte eigentlich.
Ja, und vor allen Dingen ist es einfach auch so, die spielen da hinten ja nicht schlecht. Also es ist nicht so, dass du da einfach Mannschaften hast, auch bei Darmstadt gab es ganz gute Tendenzen, selbst im Spiel gegen Bayern. Also ich finde das alles sehr, sehr fragil und ich finde es ganz, ganz schwierig. Wobei Darmstadt ist, dann können sich jetzt wirklich dann auch wirklich verabschieden. Da ist, glaube ich, nichts mehr zu holen. Bochum ist für mich die große Unbekannte, wenn ich ehrlich bin. Selbst auch Wolfsburg, also jetzt kommen wir gleich zu Hasenhüttl, du hast das ja schon gesagt, aber also Bochum ist wirklich für mich überhaupt schwer einzuordnen. Ob die mehrere Spiele gewinnen können, großes.
Ja, die haben das Bayern-Spiel gehabt, das kostet dann schon Energie, aber Bochum wird normalerweise mal wieder ein paar Heimspiele gewinnen und es sind immerhin noch 6 Punkte, das darf man auch nicht vergessen. Also ich habe dir gesagt, ich lege mich fest, 32 Punkte reichen, das heißt 2 Siege noch. Ich glaube, dass die Bochum irgendwie holt. Trotzdem müssen die aufpassen, weil sie im Moment die Mannschaft zu sein scheinen, die natürlich auch vom Potenzial immer mal unten reinrutschen kann. Im Gegensatz, und damit sind wir bei Wolfsburg, die ja eigentlich echt eine gute Mannschaft haben. Jetzt muss man dann auch mal sagen, also Also ich finde, das war am Samstag echt bitter, weil das war ja eine glasklare Fehlentscheidung, die rote Karte. Also
brutal.
Brutal.
Und der Schiedsrichter sagt es auch noch selber bei Sky, dass es eventuell auch sein hätte können, dass es mit Gelb abgegangen wäre.
Also dafür so verstehe ich nicht, warum der VAR dann einfach da ist. Aber das ist ja so offensichtlich, das brauchen wir gerade gar nicht zu diskutieren. Ich finde, Niko Kovac hat in Wolfsburg nicht geliefert. Ich mag ihn als Typ. Ich finde, er hat in Frankfurt super gearbeitet. Er war bei den Bayern ja durchaus auch nicht unerfolgreich als Doublesieger. Er hat im Ausland gut gearbeitet. Aber Wolfsburg, eigentlich in diesem ruhigen, beschaulichen Flecken, eine gute Mannschaft. Im letzten Jahr, am letzten Spieltag gegen die halbe A-Jugend von Hertha den internationalen Platz verspielt und mit permanenten Personalrochaden irgendwie auch die Mannschaft nicht hinter sich bekommen. Dann hat er nachher irgendwann gar nichts mehr geändert. Ich meine, die haben 25 Punkte mit dem Kader. Also das ist echt schlecht, das muss man wirklich mal sagen. Ich glaube, sie wollten die Saison unbedingt mit ihm zu Ende bekommen. Das hat jetzt nicht geklappt, weil man jetzt auch weiß, ey, wenn wir noch weiter verlieren, dann steigen wir wirklich vielleicht noch ab. Und Ralf Hasenhüttl, da sage ich herzlich willkommen zurück in der Bundesliga, der damals Ingolstadt in der Bundesliga schon trainiert. Ich finde, sehr interessanter Mann, der in Southampton einen richtig guten Job gemacht hat, bis aufs letzte Jahr. Er hat da die Schießbude nicht mehr in den Griff bekommen. Die haben Tore kassiert, das war Wahnsinn. Sehr charismatischer Typ, der eine Mannschaft führen kann, der eine gute Idee hat. Also das ist ein guter Transfer, finde ich.
Hat mich sehr überrascht. Weil gut informierte Kreise wissen, dass der einen sehr, sehr guten Vertrag in Southampton hatte, angeblich 8 Millionen verdient hat und die auch gerne weiter gehabt hätte, solange wie der Vertrag geht. Also das heißt, für jeden Verein wäre es relativ schwierig geworden, Ralf Hasenhüttl zu verpflichten, einfach aus Gründen der finanziellen Situation. Und ich fürchte das oder vermute, und das gibt ja nicht viele Vereine in der Bundesliga, die sich das leisten können, dass sie, also die Wolfsburger, da massiv tief in die Tasche gegriffen haben. Da müssen sie einige E-Autos jetzt mehr verkaufen, glaube ich, um ihn
aber
zu kriegen.
Aber da sage ich halt auch, Wolfsburg hat ja immer noch Kohle. Auch Niko Kovac wird da nicht umsonst oder als Praktikantenlohn gearbeitet haben. Und Ralf Hasenhüttl, ja, er hat gutes Geld verdient, aber das tut er sich wahrscheinlich eh schwer, das irgendwann auszugeben. Und wenn er nochmal zurück möchte, dann ist Wolfsburg trotz allem immer noch eine Anlaufstation, wo ich sage, da hast du einen guten Kader und du kommst jetzt aus einer Situation, wo dein Vorgänger nicht geliefert hat. Das ist eigentlich eine ganz gute Startrampe, auch in Deutschland aber zu arbeiten. Also ich finde, das macht für beide Seiten auf jeden Fall Sinn.
Ist denn jemand wie Niko Kovac? Kovac ist übrigens, übersetzt heißt das Hofschmied.
Ja.
Also der Mann mit dem Amboss, und so verhält er sich ja öfters mal auch. Wird es für den jetzt in der Bundesliga schwer oder sagst du, ach, jemand wie Niko Kovac und sein Bruder Robert, die kriegen immer einen Job in der Bundesliga?
Ich glaube, dass du hast damals gedacht, nach dem Pokalsieg gegen Frankfurt und als Bayern-Trainer stehen dir alle Türen offen. Ich glaube, das war jetzt schon, also Bayern war ja nicht so richtig erfolgreich. Monaco, würde ich sagen, war absolut okay, also eher so zwischen 2 und 3. Hier, das war jetzt nichts. Ich denke, einen guten Club kriegt er auf jeden Fall noch. Aber Niko Kovac, das schätze ich schon an ihm so. Der ist eigentlich relativ unprätentiös. Also da könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass der irgendwann sagt, du, ich übernehme, falls Paul Dardai bei der Hertha aufhört, da habe ich ja auch eine Verbindung zu. Wenn das mit Baumgart und dem HSV nicht klappt, er hat mir immer mal gesagt, der HSV, das reizt den immer noch. Oder irgendwann sagt einer auf Schalke, was ist da? Also ich glaube, der kann auch mit Clubs die Tradition verkörpern, würde der auch in die zweite Liga gehen. Aber für das ganz oberste Regal fällt er jetzt erstmal aus, habe ich das Gefühl.
Du bist ein wirklicher Fuchs, also ähnlich wie ich das beim Weißen Ballett mache, die sneak ich da immer rein in diesen Podcast. Bist du derjenige, der den HSV da immer wieder reinbeamt? 3:0 gegen Wiesbaden und man ist wieder oben bei der Musik mit dabei, zumindest auf dem Relegationsplatz. Und wie hast du das Spiel gesehen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, zu meiner Schande, aber vielleicht war es auch gut so, ich hab's nicht live gesehen. Nee, weil ich hatte gestern einen anderen Termin, habe aber in meiner HSV-Gruppe gelesen, ein schwacher Gegner gestern. Man soll das jetzt auch nicht zu hoch bewerten, aber endlich mal konsequent gespielt. Es gab ja ein paar Alu-Treffer, auch Baumgart durchaus interessante Varianten, der jetzt hinten rechts gespielt hat. Ja, klar. Und das hat übrigens auch Tim Walter schon mal gemacht. Ich glaube, damals beim 3-3 in Heidenheim. Finde ich für Jatta eigentlich gar nicht so eine schlechte Position, weil er schnell ist, er kann Leute ablaufen. Vorne habe ich ja letztes Mal gesagt, habe ich das Gefühl, er hatte manchmal ein Golfeisen im Schuh bei den Flanken. Aber ich mag Jatta durch seine Arbeitseinstellung, durch seine Mentalität. Ich würde es nicht so hoch bewerten, aber es ist ein Signal. Ich sag ja die ganze Zeit, du musst versuchen, Zweiter zu werden. Du hast Kiel noch zu Hause. Kiel ist aber schon jetzt auch wieder stabil. Hut ab, das muss man sagen. Pauli ist durch. Ich sag's ungern, ist aber so. Ich glaube, es sind jetzt drei Mannschaften mit Kiel, Hamburg und Düsseldorf, die um den einen direkten und den Relegationsplatz kämpfen. Die anderen lassen jetzt doch so ein bisschen liegen und abreißen. Und ja, da hast du verspielt jetzt, es hat jetzt, glaube ich, Fürth und Kaiserslautern. Du musst jetzt einfach mal eine Siegesserie starten. Und ich glaube, es ist jetzt gut für Steffen Baumgart, nochmal 2 Wochen mit der Mannschaft zu arbeiten. Klar, da fehlen ein paar Spieler wie Benesch, Nationalmannschaft. Aber in der zweiten Liga ist das ja nicht ganz so krass. Und dann traue ich dem HSV auch unter Baumgart immer noch eine Serie zu. Aber ich will das 3-0 jetzt trotzdem nicht überbewerten.
Darf man auch nicht. Wer das Spiel gesehen hat, hat gemerkt, dass da schon auch eine gewisse Substanz in Wiesbaden drinsteckt. Das ist schon so. Die haben ein Problem, in die Box zu kommen, das ist auch die Wahrheit. Und sie stehen auf Platz 13 und da hinten ist es ja
Wurzeln. Hinten ist Wahnsinn, wie eng das da hinten ist. Das ist absolut wirklich Wahnsinn.
Aber man muss sagen, ich hätte jetzt ehrlich gedacht, weniger erwartet von Wien Wiesbaden. Es war aber okay. Der HSV hat das Tor von Moheim, glaube ich, hat, was wirklich frech war, weil die Mauer hochspringt und er kullert dann den Ball unter der Mauer durch ins Torwarteck. Ins Eckeneck, das war ins Mauereck, so. Das war schon krass, das fand ich wirklich beeindruckend und danach ging es dann aber auch voran. Aber bis dahin kann man schon sagen, dass Wiesbaden ein Stück weit auf Augenhöhe war, wenn auch die Abschlüsse nicht da waren.
Wie gesagt, ich hab's, das wäre jetzt nicht richtig, was zu sagen. Ich habe nur von meinen Kumpels gehört oder auch gelesen, dass Wien relativ harmlos war. Vielleicht auch ein Aufbaugegner. Aber lass uns doch mal nach unten gucken insgesamt. Also Braunschweig, da haben wir gesagt, boah, kamen diese 4 Siege Zwischenspurt, kam das schon zu früh. Die ziehen das Spiel. Rostock gewinnt zum 2. Mal nacheinander. Lautern hat in der letzten Sekunde noch einen Alu-Treffer. In Hannover hätte das Spiel sogar gewinnen können. Ja. Wiesbaden haben wir gerade drüber gesprochen. Magdeburg bodenlos abgeschossen worden gestern. 7-0. Jetzt haben die nur noch 4 Punkte Vorsprung vor einem direkten Abstiegsplatz. Also ich würde sagen, Elversberg ist noch nicht durch, aber ich glaube, dass ab da ist keine Gefahr mehr. Ja, und ja. Schalke. Boah, ich habe mir eben mal die Noten beim Kicker angeguckt und der Kicker gilt ja jetzt nicht als total polemisch oder sowas. Also von links nach rechts, Mörkin 5,5, Schallenberg 5,5, Kallas 5,5, Matriciani 6,0. Wird garniert von Latza 6,0 im defensiven Mittelfeld. Jetzt haben sie mal gedacht, sie hätten so ein bisschen die Baustelle hinten geschlossen, nachdem sie auch St. Pauli geschlagen haben. Gut, gegen Paderborn haben sie 3 bekommen, aber 5 Stück. Und es ist ja so, dann hast du mal wieder ein kleines Zwischenhoch gehabt. Und bei Schalke, das haben wir ja gesagt, da ist es, glaube ich, noch nicht mal sicher, dass die eine Lizenz für die dritte Liga überhaupt bekommen. Und wenn du dann, das ist jetzt ein Heimspiel gegen Karlsruhe, der KSC ist richtig gut drauf. Boah, das ist schon, sie haben bisher geliefert, wenn es ganz eng war, mit Messer am Hals praktisch. Aber ich weiß ja nicht, ob die alle nervlich dieser Situation gewachsen sind. Das Faustpfand sind die Heimspiele, weil die Fans unglaublich auf Schalke sind in der momentanen Situation auch. Aber da muss man sich wirklich große, große Sorgen machen.
Es ist vor allen Dingen die Abwehr, ne? Du hast es gerade eben angesprochen. Das lag jetzt definitiv nicht in Simon Terodde. Der Routinier hat da wirklich einfach auch geliefert. Und es kam vieles, wie auch oft beschrieben wurde, am Wochenende aus dem Off. Aber es ist wirklich so, dass du hast nicht das Gefühl, dass das eine Mannschaft ist. Das ist immer das, was mich die ganze Zeit beschäftigt, übrigens bei Schalke 04. Ich habe nicht das Gefühl, dass das eine Mannschaft ist, die irgendwas miteinander zu tun haben, die Jungs. Es ist eine Zweckgemeinschaft und die ist,
Ja, der Eindruck könnte sich manchmal aufdrängen, da hast du recht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es gab ja auch diese Aussprache nach der Pleite, ich weiß gar nicht, wo es gewesen ist. Da haben sie haben ja so viele Spiele verloren in Magdeburg und in Karlsruhe und in Düsseldorf, wo es wirklich richtig schlimm war. Da haben sie sich ja die Meinung gegeigt. Dann hat man wirklich nach den Heimspielen gedacht, das wäre besser. Jetzt hast du dann gestern wieder so. Also ich glaube, man kann einfach nur hoffen aus Schalker Sicht, dass du in der Saison wirklich mit 1,5 bis 2 blauen Augen rauskommst und irgendwie die Klasse hältst. Wilmots hat mit Soppi einen gekauft, den ich ganz, ganz ordentlich finde hinten rechts. Da muss viel umgestaltet werden. Also das ist eine richtige Aufgabe. Ich weiß auch nicht, ob es mit dem Trainer weitergeht. Also Schalke ist im Moment fast das größte Sorgenkind im Profifußball.
Wenn aber Schalke 04 wirklich in der Liga bleiben sollte in der zweiten, dann braucht es doch den kompletten Umbruch, oder nicht? Oder denkst du,
es ja, natürlich. So ja. Die Mannschaft ist viel zu langsam, sie ist in der Abwehr zu schlecht zusammengestellt, sie hat wenig Ideen, aber du hast ja kaum Kohle. Also das wird eine Herkulesaufgabe, die Mannschaft zusammenzustellen. Der Kader jetzt, das kann man auf jeden Fall sagen, war komplett schlecht zusammengestellt und dass alle Experten vorher gesagt haben, die marschieren mit weitem Vorsprung auf Platz 1 durch, da muss sich der ein oder andere vielleicht auch nochmal hinterfragen in dem Fall. Also die Mannschaft hat auf jeden Fall nicht zusammengepasst. Ich möchte aber auf jeden Fall eins nicht versäumen.
Na?
Dir als Ehrenbürger des Saarlandes eine ja. Liona mit Maggi und Kiss Stubi Karlsberg zu kredenzen. Ah, ich möchte noch eins dazu sagen. Also es war für mich ist die Geschichte von Saarbrücken ist Wahnsinn. Also ich meine, die haben Karlsruhe, Bayern, Frankfurt und Gladbach rausgeschmissen. Ich glaube übrigens, das Spiel gegen Friedhelm Funkel und Lautern wird das schwerste. Ja. Funkel hat jetzt schon gesagt, die sind Favorit. Der wird sich nämlich hinten reinstellen einfach. Ich möchte bei aller Häme gegen Borussia Mönchengladbach und ich verstehe die Enttäuschung von allen Anhängern, trotzdem eins mal zu bedenken geben. Also Gladbach spielt keine gute Saison und man fragt sich oft, wo sind die Typen, die da auch mal reinhauen. Aber dieser Platz, das darf man auch mal sagen, war ein Skandal. Spätestens in der zweiten Halbzeit war kein normales Fußballspiel mehr möglich. Und auf so einem Platz verschwinden natürlich auch die Unterschiede zwischen erster und dritter Liga. Da geht es am Ende nur noch um Zweikämpfe, um Intensität, um Härte. Und da kann jeder Drittligist, weil das sind auch alles Vollprofis, mittlerweile mit jedem Erstligisten mithalten. Was man Gladbach vorwerfen muss, ist, dass sie eigentlich gemerkt haben, dass Saarbrücken immer müder wurde, weil da standen ja noch mehr Pfützen in der Liga. Sie haben ja nur noch verteidigt, wie man in der 93. Minute so fahrlässig in den Konter laufen kann und den dann auch so schlecht verteidigt. Aber trotzdem, ich möchte das überhaupt nicht schmälern. Ich habe mit Rüdiger Ziel gesprochen am Wochenende. Der hat auch gesagt, ich habe eigentlich nur gedacht, wir wollen irgendwie ins Elfmeterschießen reinkommen. Und die Geschichte von Brünker ist ja auch Wahnsinn, ja. Dass der da wieder trifft. Wie überlegt er den einschiebt? Der hat ja auch eine schwere Zeit. Sein Vater ist ja tödlich verunglückt. Vor knapp einem Jahr. Also, und Saarbrücken muss ja dermaßen gebrannt haben, die Stadt, St. Johanna Markt. Also, ich finde es einfach geil, weil es auch zeigt, dass in der dritten Liga gut gearbeitet wird.
Kostet aber Körner, deshalb haben sie 2-0 gegen Duisburg verloren. Das war schon einfach auch, ist auch dann Teil der Wahrheit und du musst ja auch erstmal die Liga halten.
Ja, die hältst du, aber du kannst nicht oben ranschmecken. Ja,
genau. Du hältst die mit 43 Punkten, aber es ist trotzdem so, das Spiel dann gegen Duisburg war dann 1-0. Aber trotzdem. Wir müssen die Frage stellen, hat Borussia Mönchengladbach ein Trainerproblem? Also es ist ja so auf diese Art und Weise nicht mehr dauerhaft machbar bei den Ansprüchen, die du da in Gladbach hast.
Seoane hat bisher nicht gezündet. Ich bin eigentlich Seoane Freund. Ich finde, er hat in Bern sehr gute Arbeit geleistet, im ersten Jahr in Leverkusen. Ich dachte, dass hier ein bisschen es weitergeht. Ich kann es auch nicht mehr hören, wenn es immer heißt, wir sind im Umbruch, Umbruch, Umbruch. Ich meine, wir haben fast 30 Spieltage gespielt. Was soll denn das für ein Umbruch sein? Ja. Keiner ist sauer, wenn du am Ende 10. bis 12. wirst. Aber man darf schon erwarten, dass du die historische Chance in Saarbrücken vielleicht noch ein bisschen entschlossener annimmst. Ich habe das Gefühl, bei einigen Spielern wie Kone, den ich eigentlich für ein Riesentalent halte, der findet es irgendwie blöd, dass er nicht nach Berlin fährt, aber irgendwie ist ihm das auch scheißegal. Also ich habe nicht das Gefühl, dass diese Mannschaft aus 11 Rocco Reitz besteht, muss sie auch gar nicht, aber ich muss schon das Gefühl haben, dass die mit aller Werf da drauf gehen, auch Ziele zu erreichen und ich habe das Gefühl, wir haben ja lange über die Ära Max Eberl und über die Probleme geredet, es ist jetzt so ein Scheidepunkt. Also spätestens in der nächsten Saison muss man eine klare Vorwärtsentwicklung sehen, sonst droht Borussia Mönchengladbach irgendwann den Weg des HSV oder Schalke einzuschlagen. Das muss man ganz klar sagen.
Puh. Ja. Sag mal, aber nochmal eins irgendwie vielleicht abschließend zur dritten Liga, da waren wir ja selten, aber wie kann es sein, dass Waldhof Mannheim, also Traditionsvereine wie Waldhof Mannheim, Duisburg, Lübeck,
Bielefeld,
Halle, 1860 München, naja, obwohl die sind durch.
Also ich sag unten, ich glaube, dass es bei Lübeck trotzdem zu spät kommt. Ich glaube, ja. Es ist ein Vierkampf zwischen Bielefeld, Halle, Duisburg und Waldhof. Ich habe am Freitag das Spiel gesehen, Waldhof gegen Bielefeld. Ich muss sagen, so viel Glück, wie Waldhof hatte. Also die müssen heute bis Freitag jeden Tag einen Dauerauftrag in die größte Kirche oder in alle Kirchen Mannheims reinstellen. Das war unglaublich, was Bielefeld da verballert hat. Duisburg lebt mit dem Publikum zu Hause und in 2 Wochen am Ostersonntag Bielefeld gegen Duisburg. Überleg dir das mal. Was für ein Spiel am Strich zum nicht mehr Vollprofi-Fußball. Unglaublich. Also ich glaube, dass der MSV drin bleibt. Halle hat nur einen Punkt gegen das Schlusslicht geholt. Bielefeld hat den Trainer noch nicht gewechselt, Halle auch nicht. Mannheim hat ihn gewechselt. Antwerpen holt Spieler nach 23 Minuten runter, rasiert den Torwart. alles Wahnsinn, hat aber jetzt das Spiel gewonnen. Also die dritte Liga ist irre, irre spannend und wieder im DFB-Pokal in Saarbrücken siehst, auch mittlerweile auf einem richtig guten Niveau. So, was haben wir denn jetzt noch zum Schluss von dir?
Von mir?
Ja.
Also, ich kann eigentlich nur sagen, wir haben in dieser Folge wieder alles abgeräumt.
Wir haben alles abgeräumt und wir fangen nächste Woche an mit unserem Euro-Rückblick, weil das ist ja die Nationalmannschaftswoche. Nächsten Montag sprechen wir über das Spiel gegen die Franzosen. Wir haben dann das Spiel gegen die Niederländer vor der Brust.
Ja.
Und das werden wir natürlich ausdiskutieren und dann beginnen wir mit unserer History-Reise.
Reise.
Wir machen die ersten Turniere von 60 bis 68, die machen wir en bloc in dieser ersten Folge. Mike Leiss taucht ein in die Archivkiste der Europameisterschaften. Der bestgekleidetste Fußball-Podcaster Europas nimmt sie mit auf eine aufregende Reise nach Italien, Spanien und in die ehemalige Tschechoslowakei.
Das klang jetzt so ein bisschen wie die Deutschland-Premiere, nur bei RTL. So klang's. Also ich möchte
aber, dass wir beide nächsten Montag dann mit dem lila Trikot da sitzen, ne?
Nee. Moment, mein lieber Freund, so kommst du mir nicht aus dieser Folge raus. Was war bisher, also ich bügel jetzt schon mal weiter, weil ich habe nämlich ein Trikot, das alles überragt, wenn es um die Nationalmannschaft geht. Es gibt ein Trikot und das wirst du, ich bin jetzt sehr gespannt, wie eng wir miteinander sind. Wir sind eigentlich Klippo bei vielen Dingen, aber welches bügel ich hier gerade? Welches aus der Historie der?
Ich glaube, du bügelst das Grüne aus Wembley, 72, aus der Tiefe des Raums. Netzer und Beckenbauer.
Fast. Erinner dich mal, es gab ein olivgrünes mit schwarzen Streifen. Ein olivgrünes.
Ja. Mhm. Das war das. Aber welches? War das nicht das 90er Halbfinale gegen England?
Nee, so, das war so ein militärgrünes. Militärgrünes Trikot, schwarz.
74 gegen Australien.
Nein, aus der Neuzeit. Aus der Neuzeit. Also, es war ein Auswärtstrikot.
Ja. Okay.
Auswärtstrikot. Nationalmannschaft. Muss ich auch selber nochmal gucken.
2014, 2016 so rum?
Ja, 2016.
2018 sind wir damit, glaube ich, gegen die Mexikaner ins Verderben gelaufen.
Yes. Exakt so ja, ist genau. Es. Das ja. ist es. Das,
das
ist
bügelst
es.
Du gerade?
Das bügel ich und das werde ich tragen bei unserer nächsten Folge, die wir dann aufzeichnen. Und ich bin mir sehr sicher, einige werden sich daran erinnern, an dieses Trikot. Und nur die, die dieses Trikot tragen.
Die haben vor allen Dingen eins und dir wünsche ich schon mal viel Spaß beim Bügeln. Ja. Auf jeden Fall. Eier.
Wir
haben grüne Eier.